Liebe Gemeinde, liebe Gäste, schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch über die 31 Personen, die gerade über YouTube diesen Gottesdienst folgen. Herzlichen Dank an die Technik, dass ihr das möglich macht. Einige von euch, die älter sind, werden wahrscheinlich noch wissen, was das war, auf der Straße zu spielen als Kinder. Da gab es keine Autos, das war völlig ungefährlich. Bis in die Nacht hinein habe ich als Kind gespielt und ich kann mich sehr gut an manche Bandenschlachten erinnern, die wir ganz eifrig, als wären wir im Krieg, geführt haben, mit Verletzten auch. Aber ich kann mich auch an Mannschaftsspiele erinnern. Und zwar an solche, wo es zwei Mannschaftsführer gibt und jeder wählt abwechselnd einen Mitspieler für seine Mannschaft. Und es ist klar, zuerst waren die Sportlichsten an der Reihe und am Ende kamen die Nieten dran. Ich gehörte beim Fußballspielen zu jenen, die so lange übersehen wurden, bis es nichts mehr zu wählen gab und man mich dann auch nehmen musste. Übersehen zu werden, ist kein schönes Gefühl. Ob beim Spiel als Kind oder später im Berufsleben, wenn es um eine Ehrung oder um eine Beförderungsrunde geht. Die Steigerung davon, ignoriert zu werden, ist Mobbing. Und beim Thema Mobbing in der Bibel fiel mir die ägyptische junge Frau namens Hagar. Vielleicht sagt euch der Name etwas. Hagar. Hagar war die Magd von Abrahams Frau Sarai. Früher sagten wir Sarah, heute sagt man Sarai dazu. Weil diese unfruchtbar war, gab Sarai nach damaligem Brauch die Magd ihrem Mann, damit er den ersehnten Sohn zeugen konnte. Als Hagar aber schwanger wurde, demütigte ihre Herrin sie immer wieder. Hagar fühlte sich verloren und verlassen, weil niemand sie in Schutz nahm. Weder Abraham noch jemand anders. Schließlich war sie so verzweifelt, dass sie in die Wüste floh. Sie wollte sterben. Und das tat sie später noch einmal. Denn als Sarai einen eigenen Sohn gebar, Isaak, verstieß sie Hagar mit ihrem Kind Ismael aus dem Haus. Das war noch schlimmer als das erste Mal. Jetzt fühlte sie sich, Hagar, missbraucht, wertlos, nutzlos. Auch jetzt blieb Abraham untätig. Weder er noch jemand anderes nahm Hagar in Schutz. Verloren und verlassen, wertlos, nutzlos und rechtlos. So kam sich Hagar in der Wüste vor. Zweimal machte sie die gleiche Erfahrung. Sie war eine Fremde im Land, nur eine Magd. Zuerst war an ihr nur die Gebärfähigkeit wichtig. Und jetzt, da Isaak geboren wurde, ist für sie und für ihren Sohn Ismael kein Platz in der Familie. Beide sind überflüssig, sie stören nur, sie müssen weg. Kennt ihr solch eine Situation? Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, gebraucht, aber nicht geschätzt zu werden? Habt ihr schon einmal erlebt, wie es ist, übersehen, ignoriert zu werden? Oder gar gemobbt, weil ihr anders seid, anders denkt, aus der Reihe tanzt, zu euren eigenen Überzeugungen steht? Falls ja, dann wisst ihr, wie Hagar in der Wüste empfunden haben mag. Sie wird sich wohl gefragt haben, ist niemand da, der auf mich achtet, dem ich wichtig bin? Doch, es war jemand da. Beide Male, als sie zuerst allein in die Wüste floh und auch später, als sie mit ihrem jungen Sohn in der Wüste sterben wollte. Es heißt in 1. Mose 21, der Engel des Herrn erschien ihr. Ich lese die Verse 15 bis 20 nach der Übersetzung Neues Leben. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, sie und ihr Sohn, ließ sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt, seufzte sie und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu, Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halt ihn fest an der Hand, denn ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie den Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Ist niemand da, der mein Seufzen hört? Mag sich Hagar gefragt haben. Ein Gebet im strengen Sinne hatte sie nicht gesprochen. Und dennoch sagte ihr der Engel, Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört. Sehr bewegend finde ich aber die erste Begegnung mit dem Engel des Herrn in der Wüste, als sie allein dorthin geflohen war. Nachzulesen in 1. Mose 16. Denn dort bekam sie ein wunderbares Versprechen. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Schon aus diesen Worten geht hervor, dass hier jemand zu ihr sprach, der mehr als ein Engel war. Denn ein Engel kann nicht versprechen, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Dass ihr Gott persönlich begegnete, geht aus den Worten in Vers 13 hervor. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El Roi. Denn sie sagte, du bist der Gott, der mich sieht. Wie tröstlich war es für Hagar zu erfahren von Gott, ich habe dich nicht übersehen, Abraham hat dich nicht beschützt, hat dich im Stich gelassen, doch du bist nicht allein, ich sorge für dich. Die anderen denken über dich, du bist eine Sklavin, du hast eine Schuldigkeit getan, nun darfst du gehen. Doch in meinen Augen bist du unendlich wertvoll. Gott hört auch dein Weinen, dein Seufzen. Du musst dich nicht in Szene setzen, damit er dich sieht oder dein Gebet hört. Ob du mutig auftrittst oder eher ängstlich, zurückhaltend bist, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Er achtet nicht nur auf jene, die laut, eindrücklich und selbstsicher beten und auftreten können, sondern er hört auch dein unbeholfen klingendes Gebet. Es gibt einen afrikanischen Stamm, da begrüßt man sich mit den Worten, ich sehe dich. Ich meine, von Menschen angesehen zu werden, ist schön. Aber wenn Gott dich ansieht, dann bedeutet sein Blick, du bist nicht nur mein Werkzeug, du bist mein Kind. Mit deinen Verletzungen und Defiziten, mit deinem Versagen und mit der Sehnsucht nach einem erfüllten, ewigen Leben. Szenenwechsel. Das Buch Ruth, kennt ihr wahrscheinlich, ist ein kurzes Buch, ein sehr spannendes Buch. Das Buch Ruth erzählt vom Schicksal einer jüdischen Familie, die wegen einer Hungersnot aus Bethlehem ins benachbarte Land Moab auswandern musste. Moab liegt im heutigen Jordanien und dort steht der Berg Nebo, von dem Mose aus das verheißene Land sehen konnte. Man hat von dort aus eine wunderbare Sicht auf das Jordantal und sogar auf Jericho. Zuerst verstarb der Mann, der Jüdin Naomi, und danach starben auch ihre inzwischen verheirateten Söhne. Und so blieb Naomi als verwitwete Frau mit ihren nun ebenfalls verwitweten Schwiegertöchtern allein zurück. Die Existenz dieser drei Frauen war bedroht. Denn Frauen waren ohne Männer an ihrer Seite rechtlich und finanziell weder abgesichert noch geschützt. Als wäre nicht schon genug Unglück geschehen, brach nun im Moab auch eine Hungersnot aus. Ich kann mir vorstellen, wie Naomi gegrübelt hat. War es vielleicht falsch? Von Bethlehem hierher nach Moab zu ziehen? Warum musste nicht nur mein Mann sterben, sondern auch dann unsere zwei Söhne? Was haben wir bloß falsch gemacht? Kennt auch ihr dieses Grübeln, wenn Dinge schief laufen? Wenn es so aussieht, als würde man aus irgendeinem Grund bestraft? Da entschied Naomi, wieder in ihre Heimat zurückzukehren nach Bethlehem. Allein, dachte sie. Aber eine der zwei Schwiegertöchter, Ruth, entschied sich, Naomi zu begleiten. Wie mutig von ihr. Ruth wagte einen neuen Anfang, wenn auch einen ungewissen. Sie entschied sich nicht nur für ihre Schwiegermutter, sondern auch für deren Heimat, die ihr fremd war, und auch für deren Gott, den sie begonnen hatte kennenzulernen. Die Entscheidung von Ruth war ein Schritt des Glaubens. Sie entschied sich mit allen Konsequenzen für ein Leben als Migrantin. Alle, die Migrationsgeschichten kennen oder selbst erlebt haben, wissen, wie schwierig und schmerzhaft das ist. Ich habe selbst erlebt, wie schwer es meine Mutter in den ersten Jahren hatte, als sie als Gastarbeiterin nach Deutschland kam, nachdem ihr Mann, mein Vater, gestorben war. Eine fremde Sprache, eine ganz andere Kultur, keine Freunde, eine ungewohnte Arbeit in einer Fabrik. Und dann die Kinder, wir waren damals Jugendliche, allein in der Heimat gelassen. Einige von euch haben vor Jahren auch hier im Land ihrer Vorfahren einen neuen Anfang gewagt. Und ihr habt auch erlebt, dass Gott euch nicht verlassen hat. Euer Gott blieb nicht dort, wo ihr hergekommen seid, sondern er war unterwegs an eurer Seite und hat euch geholfen, hier eine neue Existenz aufzubauen und hier heimisch zu werden. Das erlebte Ruth auch. Als sie sich fragte, ist jemand da, der mich sieht, gab der neue Gott, den sie durch das Vorbild von Naomi kennen und vertrauen gelernt hatte, nicht nur eine Antwort, sondern er gab ihr auch ein Versprechen. Sie sollte einen Sohn bekommen, Obed. Und nicht nur das. Aus dieser Mehrgenerationen-Patchwork-Familie sollte dann der König David stammen und in der Folge sogar Jesus auf die Welt kommen. Ruth wurde also eine der Stammmütter Jesu. Gott hat dich nicht übersehen, wenn alles oder vieles schief geht in deinem Leben. Öffne Türen, wo du nur hohe Mauern siehst. Er hilft dir, immer wieder aufzustehen und neu zu beginnen. Wisst ihr, letztlich sind wir alle, ob ehemalige Ausländer oder Geflüchtete, Immigranten, Alteingesessene oder Russlanddeutsche, Ausländer auf Erden. Unsere Heimat ist dort, wo uns Jesus zu Hause ein Zuhause vorbereitet. Aber unterwegs dorthin dürfen wir wissen, er übersieht uns nicht. Er blickt wohlwollend auf uns. Er schenkt uns eine geistliche Familie und er hält unsere Hoffnung auf Gottes neue Welt lebendig. Klar, es dauert länger, als wir gedacht hatten. Das Warten auf die Erfüllung seines Versprechens kann uns mürbe machen, womit wir bei der dritten Person in dieser Predigt wären, David. Habt ihr einmal darüber nachgedacht, wie lange David warten musste von dem Tag an, als ihn Samuel zum König salbte, bis er tatsächlich König Israels wurde? Wie jung der Hirte David war, wissen wir nicht. Da er als Knabe bezeichnet wird, wird er wohl als ein Teenager gewesen sein. Wir wissen aber, dass er mit 37 Jahren König Israels wurde. Also musste er mindestens 20 Jahre lang warten oder ein bisschen mehr. 20 Jahre lang oder mehr. Das ist eine lange Zeit, nicht wahr? Wie mag David während dieses Wartens empfunden haben? Zumal er nicht wie ein Prinz im Palast wohnen konnte, um sich auf die Aufgabe vorzubereiten. Im Gegenteil, die meiste Zeit verbrachte er als Bandenführer auf der Flucht vor Saul, der ihn nur schikanierte. Wäre ich David gewesen, ich hätte mich bei Gott beschwert. Wozu lässt du mich so jung zum König salben, wenn du gewusst hast, dass ich jahrelang darauf warten muss, das zu werden, wozu du mich berufen hast? Warum geht es Saul so gut und mir so schlecht? Wozu soll es gut sein, dass ich die Zeit hier in der Wüste vergeude? Hast du mich etwa vergessen? Hast du mich etwa vergessen? Kennst auch du diese Frage? Wenn deine Gebete nur bis zur Zimmerdecke zu steigen scheinen? Wenn Gott dir geholfen hat, einen guten Abschluss im Studium oder in der Ausbildung zu machen, du jetzt aber monatelang auf einen sinnvollen Arbeitsplatz wartest? Das sind nur zwei Beispiele. Und in diesem Punkt, was das Warten betrifft, geht es uns allen sicher ähnlich. Besonders jenen, die seit 30, 40 oder 50 Jahren Adventgläubige sind. Herr, hast du nicht versprochen, dass du bald wiederkommen willst, um uns nach Hause zu bringen? Wie lange wartest du noch? Hast du uns etwa vergessen? Hast du uns übersehen? Siehst du uns und die Millionen, Milliarden von Menschen nicht, die leiden und nach Gerechtigkeit schreien? Ich weiß nicht so richtig, warum Jesus so lange auf sich warten lässt. Denn nach menschlichem Ermessen klafft die Schere trotz der weiten Verbreitung des Evangeliums immer mehr auseinander. Aber eines weiß ich, er ist immer noch El Roi, der Gott, der sieht, der uns sieht, der uns nicht übersieht. Der Gott, der uns durch die Wüste marschieren lässt, wie damals sein Volk nach dem Exodus oder wie David während des Wartens, dieser Gott lässt uns in der Wüste nicht allein. Genauso wenig wie sein Volk damals oder wie David. Sondern ist der Gott, der mitgeht, der seine Gnade über uns wie eine schützende Wolke ausbreitet und der um uns einen Feuerring legt, um uns zu beschützen. Der Gott, der uns während dieser Wüstenzeit nicht verhungern und nicht verdursten lässt. Wohl dem, der diesem Gott nicht das Vertrauen kündigt. Wohl dem, der ihm die Treue hält, auch wenn er seinen Zeitplan nicht versteht. Oder wie Jesus es damals in Bezug auf Johannes den Täufer formulierte, der auch denken musste, hat er mich wohl übersehen? Sagte, freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Irre werden ist etwas anderes als enttäuscht oder verzweifelt zu sein. An einem Menschen irre zu werden meint, das Vertrauen in diesen Menschen total zu verlieren. Man darf von Gott enttäuscht sein, aber ihm deswegen das Vertrauen kündigen, das muss nicht sein. Es gibt ein Dennoch des Glaubens. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Man kann an Jesus oder wegen Jesus verzweifeln, weil man sein Handeln bzw. sein Schweigen nicht versteht. Wie es Johannes dem Täufer im Gefängnis ging. Aber er wurde nicht an Jesus irre. Er richtete sich in seiner Verzweiflung an Jesus und hielt ihm die Treue bis in den Tod. Mit Verzweiflung hat auch die vierte und letzte Person in dieser Predigt zu tun. Maria. Maria aus Magdala, sie weint im Garten vor dem leeren Grab Jesu. Ich bin sicher, sie hatte seit Freitagnachmittag nicht aufgehört zu weinen. Den Sabbat hatte sie nach dem Gebot gehalten, aber es war ein leerer Sabbat, denn ihr Herr und Meister war tot. Neben Johannes dürfte sie die Person im Kreis der Jünger und Jüngerinnen Jesu gewesen sein, die ihn am intensivsten liebte. Jetzt ist sie noch vor Sonnenaufgang zum Grab gekommen und das Grab ist leer. Als erstes benachrichtigte sie die Jünger. Petrus und Johannes rannten zum Grab. Danach kehrten sie beide nach Hause zurück und ließen Maria allein, weinend. Sie war verzweifelt, denn sie hatte den Menschen, der sie frei gemacht und einen Platz in den Jüngerkreis gegeben hatte, für immer verloren. Sie war verzweifelt, denn sie hatte Jesus, den sie verehrte, verloren. Die Ansprache der zwei Engel in der Grabkammer tröstete sie nicht. In ihrer Verzweiflung fragte sie den Gärtner, ob er Jesus weggetragen hätte. Sie würde ihn gerne zurückholen. Als dieser zu ihr sagte, Maria, blieb ihr Herz fast stehen. Dieser Mann war nicht der Gärtner, das war Jesus. Nur ein Wort genügte, um sie aus ihrer Verzweiflung herauszuholen. Nur ein Wort genügte, weil dieses Wort ihr Name war, aus den Lippen von Jesus gesprochen. Nur ein Wort genügte, weil derjenige, der dieses Wort, ihren Namen sprach, der Mensch war, den sie liebte und verehrte, ihr Rabbuni, ihr Lehrer, ihr Herr und Retter, der leibhaftig auferstandene Jesus Christus. Herr, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, sagte der römische Hauptmann zu Jesus. Jesus sprach und es geschah. Du darfst enttäuscht sein von Freunden, von Familienangehörigen, vielleicht sogar von der Gemeinde. Aber gib dein Vertrauen nicht auf. Du darfst enttäuscht sein, ja sogar von Gott, weil du seine Wege, seine Führung, sein Schweigen nicht verstehst. Aber werde nicht an ihm irre. Kündige ihm nicht dein Vertrauen, denn er ist viel größer als unsere Sicht der Dinge. Er ist viel größer als unser Verständnis seines Wortes. Er ist viel größer als das, was wir über ihn in der Schöpfung erkennen können. Er ist viel größer als das, was Christen, Adventisten über ihn lehren. Er ist viel größer als das Zerrbild, das ein Gegenspieler durch ihr Lehren zu verbreiten versucht. Lass dir dieses eine Wort von ihm sagen. Er kennt auch deinen Namen. Wenn er deinen Namen nennt, dann wird dich das aus dem Loch deiner Verzweiflung herausholen, wie damals Maria. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen und dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.